Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Welche Rolle spielen Gerüche, wenn wir Menschen in soziale Gruppen einsortieren? Wie riecht Armut? Wie riecht Wohlstand? Der Autor Elia Matusko, der hat in seiner Kindheit einen Satz von einem Mitschüler gehört, der sich ihm sehr eingeprägt hat. Das war der Satz: Es riecht nach Pommes, Elia kommt. Elia Matuskos Eltern haben eine Gastwirtschaft betrieben in Bayern, daher kam der Geruch. Und er erzählt davon in seinem Buch Verdunstung in der Randzone. Er erzählt von seiner Kindheit und er erzählt seine Geschichte eines Bildungsaufsteigers. Jetzt ist er hier im Studio. Guten Tag, Herr Matusko.
Guten Morgen, hallo.
Dieser Satz damals von dem Mitschüler, es riecht nach Pommes, Elia kommt. Was hat er damals ausgelöst in Ihnen?
Naja, Scham hat er ausgelöst in erster Linie. Ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, hatte Sorge, in die Schule zu gehen, habe immer befürchtet, dass jetzt im nächsten Moment wieder so ein Satz fällt. Der Sportunterricht war immer auch so eine Situation, der ich aus dem Weg gehen musste, weil ich befürchtet habe, dass ich wieder darauf hingewiesen werde, dass ich nach Küche rieche.
Mhm. Jetzt ist es ja, so eine Gastwirtschaft führen, klingt ja eigentlich nach einer eigentlich ganz anerkannten, respektablen Stellung in der Gesellschaft, so Wirt zu sein, Wirtin zu sein. Wie kam es denn, dass es in Ihrem Fall offenbar so eine Form von Unterschichtserfahrung war, die damit zusammenhing?
Also in allererster Linie hängt das sicher mit dem Geruch zusammen. Also jeder, der in der Küche arbeitet, weiß oder mal in der Küche gearbeitet hat, weiß, dass da sich gewisse Gerüche festsetzen, die wirklich sehr unangenehm sind. Mhm. Und in der Gastronomie ist ja auch so, dass man quasi in der Arbeit dann auch lebt. Also gerade wenn man als Kind dann dort aufwächst, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Alltag und Arbeitswelt. Also das heißt, man lebt quasi in diesem Küchengeruch und schleppt den auch mit sich und der stößt dann auf Abneigung bei anderen. Also obwohl vielleicht der Wirtschaftsbesuch dann irgendwie hoch angesehen ist.
Es war ja auch nicht so, dass Ihren Eltern irgendwie ein Restaurant mit 20 Angestellten gehört hat, sondern die haben selber geschuftet. Ihr Vater in der Küche, Ihre Mutter als Kellnerin und ohne Angestellte. Genau. Eben Sie mussten mitarbeiten, Ihre Schwester musste mitarbeiten. Also da waren auch jetzt keine großen finanziellen Reserven da. Ne?
Nee, gar nicht. Meine Eltern haben auch durchgearbeitet, 7 Tage die Woche ohne Ruhetag. Wir haben mitgeholfen, schon von Kind an. Deswegen bin ich auch quasi hinter der Fritteuse irgendwie groß geworden. Das war natürlich auch schön, weil ich jeden Tag Pommes machen konnte, aber es hatte eben auch diesen negativen Aspekt des Geruchs. Und ja, meine Eltern kommen selber aus ärmlichen Verhältnissen, haben sich da schon eine Existenz aufgebaut, aber das war nie ein großer Betrieb, sondern immer sehr wenige Leute. Das ist ganz witzig, weil ich früher immer behauptet hätte, es wäre ein Restaurant gewesen, aber jetzt würde ich schon sagen, es war eine Wirtschaft, also eine Gastwirtschaft und ja.
Und diese Geruchssache, schreiben Sie auch, wirkt bis heute bei Ihnen nach, dass Sie immer noch an Ihren Sachen riechen, bevor Sie in die Öffentlichkeit gehen?
Ja, der Geruch ist so auf jeden Fall so eine Art Metapher auch dafür, dass man etwas nicht los wird. Und es gibt sicher auch den Tick in mir, dass ich da immer wieder an meinen Sachen rieche. Das lässt sich irgendwie nicht abstellen, dieser Reflex lässt sich nicht abstellen. Zumindest in meinem Selbstbild nicht. Also auch wenn ich jetzt von außen selten höre, du riechst aber komisch, das ist ja auch sehr, sehr, diese Pommeszeit liegt auch sehr, sehr weit zurück, ist das immer noch so in mir drin fest verankert.
Sie sind dieser Spur auch nachgegangen für Ihr Buch, dieser Geruchsspur sozusagen, der Frage, welche Rolle Gerüche denn spielen für soziale Aufwertung oder Abwertung. Worauf sind Sie da so gestoßen?
Also ich denke, dass der Geruch schon eine Rolle spielt und er macht auf Unterschiede aufmerksam. Ich glaube, es gibt Gerüche, die eher so mit gehobenen Schichten assoziiert werden, wo man sich die teure Parfums leisten kann oder in großen, luftigen Wohnungen leben kann und eben vielleicht auch nicht viel mit schmutziger Arbeit zu tun hat. Es gibt aber auch Arbeitsgerüche, die verraten, dass man irgendwie in der Industrie arbeitet oder in der Landwirtschaft oder eben auch in der Gastronomie. Und ja, diesen Hierarchien bin ich so ein bisschen nachgegangen und ja, das war so ein bisschen der Ausgangsort meines Buches.
Das ist ein Buch über Herkunft, aus der sogenannten Unterschicht, über ihre Aufstiegsgeschichte. Es gibt ja inzwischen eine Reihe von Büchern, die von solchen Erfahrungen berichten. Erfahrungen mit Klassismus, mit Kindheiten in Armut. Christoph Baron ist bei uns ein bekanntes Beispiel. Anke Stelling, die Schriftstellerin, hat darüber geschrieben. Julia Friedrich, Marlene Hobart, da könnte man inzwischen einige aufzählen. Solche Bücher, haben die Ihnen auch Mut gemacht, Ihre eigene Geschichte jetzt in einem Buch aufzuschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also diese Unsicherheiten, die habe ich früher schon empfunden, also als ich zur Uni gegangen bin oder auch danach. Ich habe sie aber nie so in Worte fassen können und es gab auch nie eine Resonanz in meinem Umfeld, wenn ich sie angesprochen habe. Also da hat sich auf jeden Fall ein Diskursfenster geöffnet in den letzten Jahren, dass ich jetzt quasi offener damit umgehen kann und das auch irgendwie aussprechen kann und ich merke, es wird verstanden.
Die Unsicherheit wollte ich nur kurz ansprechen, also sich nicht am richtigen Platz zu fühlen, zum Beispiel an der Universität, weil man aus einem bildungsfernen Haushalt kommt und weil man die Codes nicht kennt, nicht weiß, wie man sich da bewegt. Die Unsicherheit, meinen Sie, ja?
Genau. Ich habe da so ein sehr elitäres Klima wahrgenommen und musste mich sozusagen erstmal anpassen und konnte nicht direkt studieren, sondern musste erstmal studieren, mich irgendwie richtig zu bewegen und mich richtig auszudrücken und Fremdwörter musste ich dann erstmal erlernen und das hat ja auf jeden Fall etwas länger gedauert als bei anderen, glaube ich. Und ja, diese Bücher haben mich auf jeden Fall motiviert. Ich habe allerdings auch das Bedürfnis gehabt, eine etwas andere Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, viele Aufstiegsgeschichten arbeiten dann auch mit so einem Narrativ von, man hat es dann irgendwie rausgeschafft, also irgendwie, weil man von Anfang an anders war oder weil man angefangen hat, Bücher zu lesen und irgendwie gibt es dann ganz oft so eine Abwertung dieses Herkunftsmilieus und das wollte ich nicht machen in dem Text. Also ich versuche das schon so zu zeichnen, dass es sehr ausbalanciert ist, also dass ich diese Figuren meiner Herkunft nicht abwerte und auch irgendwie nicht bloßstelle oder so und dass ich da auch eine gewisse Schönheit und Ästhetik auch erkenne, gerade in der Wirtschaft und so. Das sind auch sehr ästhetische Dinge, die da passieren und ja, bei mir war es ein Bedürfnis, das eben nicht so zu erzählen, so ich rechne mit meiner Unterschichtsherkunft ab. Ja. Das war mir wichtig.
Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe viele dieser Bücher gelesen und bei Ihnen ist es mir zum ersten Mal eben genau dieses Bemühen aufgefallen, im Schreiben darüber diese Abwertung eben nicht zu wiederholen, des Ortes, wo man herkommt und natürlich der Menschen, der Familie, mit der man groß geworden ist. Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen genauer beschreiben. An welchen Stellen Ihres Schreibens ist Ihnen das besonders aufgefallen als Problem?
Also eigentlich an allen Stellen, kann man sagen, in jeder Szene, die man dann beschreibt und bei der man dann versucht, ganz objektiv zu beschreiben oder sehr deskriptiv, tauchen dann plötzlich Bewertungen auf und die lassen sich auch nie vermeiden. Ne? Also man kann eine Szene immer so oder so schildern und ich habe dann immer versucht, sie möglichst wertfrei und möglichst vorurteilsfrei einfach so wiederzugeben, wie sie sich in mir noch so erinnern lässt und ohne so eine Ebene drüber, das noch viel zu theoretisieren oder noch so im Rückblick dann zu reflektieren. Es gibt schon auch die Rückblicksebene im Buch, würde ich sagen, aber so diese Kindheitserinnerung, die habe ich versucht, möglichst ja ungefiltert nochmal aufzuschreiben.
Ich erinnere mich an die Sofaszene, als Sie es vom Sofa Ihrer Mutter erzählen und in der ersten Bewegung so sagen, sinngemäß sagen, ja, das war irgendwie so ein Billigsofa, was sie sich zugelegt hat und dann innehalten und sagen, ja, warum schreibe ich das jetzt eigentlich? Ich könnte auch schreiben, es war einfach ein weiches, bequemes Sofa, was ihr gefallen hat. Das sind so Bewegungen, wo sie das auch in den Text mit hineingenommen haben, ihr Überlegen, wie schreibe ich eben darüber, ne?
Ja, genau, das war genau zum Beispiel, dass ich immer wieder versuche, auch das, was ich da tue, während des Schreibens auch wieder mit in den Text mit reinzuholen und als neue Ebene so einzuziehen. Das Buch.
Ihr Buch hat überhaupt so eine, was ich sehr sympathisch fand, so eine vorsichtige Bewegung des sich Vorantastens durch diese Erfahrung, womit Sie einen auch mitnehmen in Ihren eigenen Prozess der Bewusstwerdung. Es ist natürlich Ihnen am Anfang des Buches auch nicht klar, worauf das hinausläuft, was Sie da schreiben. Und dazu gehört auch, was ich auch interessant fand, dass Sie auch so eine Form von Selbstmisstrauen oder Selbstkontrolle mit hineinnehmen. Ja, ist das jetzt auch eine Form von Macke, dass ich alles, was mir begegnet, irgendwie lese als Zeichen von sozialer Auf- oder Abwertung? Diese vorsichtige Form, warum haben Sie Ihrem Buch eben diese Form gegeben?
Also ich glaube, man kann von sogenannten Klassenübergängern behaupten, dass sie gelernt haben, sich immer wieder neu einzuleben und in verschiedenen Welten irgendwie so zurechtzukommen. Und ich glaube, daraus folgt dann einfach so eine gewisse Wertfreiheit gegenüber sehr verschiedenen Lebensentwürfen und verschiedenen Lebensperspektiven. Und ich glaube, diese Vorsichtigkeit auch im Urteil von anderen Lebensentwürfen oder von dem, was ich damals erlebt habe, die folgt daraus. Ich glaube, sie ist aber auch eine Methode, weil ich hatte schon das Bedürfnis, wie gesagt, die Dinge nicht zu hierarchisieren und sie einfach so nebeneinander zu stellen. Und ich glaube, darin liegt auch ein Eingeständnis, dass ich sie gar nicht, also dass ich die verschiedenen Pole und Anteile gar nicht zu einer stringenten, konsistenten Geschichte machen kann. Und ich glaube, diese Form, also das ist dieses fragmentarische, unabgeschlossene, das entspringt sozusagen einfach meiner Wahrnehmung, dass die Dinge sich auch nicht auflösen lassen zu einer Linie.
Sie erzählen in dem Buch auch, dass Sie das Lesen früher gehasst haben, also dass Sie dicke Bücher furchtbar fanden und sowas. Lustig, dass Sie jetzt selbst ein Buch geschrieben haben. Ist nicht ganz so dick, aber es ist ein Buch. Was hat Sie eigentlich dann eben zum Bildungsaufsteiger gemacht? Was hat Sie zum Gymnasium gebracht?
Also ich habe das Buch sehr kurz gehalten, also ich habe versucht es eben nicht. Es gibt bis heute diesen Moment, dass ich denke bei einem ganz dicken Buch, okay, wie lange dauert es noch, und ich blätter dann so nach hinten und will, dass ich eigentlich schon durch bin. Das haben vielleicht auch viele Menschen, ich weiß nicht. Also bei mir war der Bildungsaufstieg schon sehr chaotisch. Ich habe viel angefangen und auch wieder abgebrochen. Ich habe dann Unterschiedliches ausprobiert, habe auch sehr lange studiert. Ich habe nebenbei auch immer gearbeitet.
Auch in der Gastronomie wieder?
Auch in der Gastronomie, genau, aber auch in anderen Kontexten. Und ja, dann teilweise auch ziellos studiert oder mich einfach für Dinge interessiert, und bin auch sehr spät dann zum Bildungsabschluss gekommen. Meine Eltern haben immer gesagt, ich kann machen, was ich will, und ich soll das machen, was mir Spaß macht. Das fand ich auch immer sehr toll. Also die Freiheit, die mir da zugestanden wurde, die fand ich wirklich sehr, sehr wichtig. Allerdings würde ich jetzt im Rückblick auch so eine Art Mangel erkennen, dass Familien wie meine da vielleicht nicht so viel Ahnung haben und nicht so viel Wissen über Bildungswege und Bildungsabschlüsse und Bildungskapital. Und ja, mir ist es wichtig zu betonen, dass der Bildungsaufstieg, der sogenannte, bei mir schon von sehr vielen Zufällen dann auch abhängt und von Bedingungen, die man nicht in der Hand hat. Also das Elternhaus, die finanzielle Situation, das persönliche Umfeld, Netzwerke und so. Also da ist es mir wichtig zu betonen, dass man das nicht aus sich alleine heraus dann irgendwie rausgeschafft hat, sondern.
Ja. Mhm. Noch eine letzte Frage. Ihr Buch zieht sich auch so diese Selbstbefragung. Wie ist das eigentlich für meine Familie, dass ich über sie schreibe? Wie ist das für Ihren Vater, der aus Kroatien nach Deutschland gekommen war, später wieder zurückgegangen ist? Wie ist das für Ihre Schwester, auch für Ihre Mutter? Jetzt schreiben Sie am Ende des Buches, dass Ihre Schwester und Ihr Vater auf jeden Fall das Buch gelesen haben. Wie war das jetzt für Sie, das Ergebnis?
Also mir war es wichtig, dass Sie es lesen, weil Sie ja einfach wirklich erkennbar vorkommen. Und oft waren Sie nicht der gleichen Meinung und haben mich dann berichtigt oder gemeint, das erinnerst du falsch. Also Sie haben auch quasi beim Lektorat angeholfen. Und das war aber auch ein sehr wichtiger Prozess, weil wir uns dann gemeinsam wieder an Dinge erinnert haben und da plötzlich auch so ein Fenster aufgegangen ist, über die Dinge zu sprechen. Also fast schon so gruppentherapeutisch sind sich mein Vater und meine Schwester und ich auch über den Text wirklich dann nochmal näher gekommen.
Das Buch Verdunstung in der Randzone von Ilija Matusko. In der Edition Suhrkamp ist das erschienen mit 238 Seiten. Also so wenig sind es gar nicht. 17 Euro ist der Preis. Es gibt eine Buchpremiere am 19. September im Berliner Literaturforum im Brechthaus. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke Ihnen.
Bücher, das sind Textbehälter, wenn man es sehr pragmatisch sieht. Das sind aber auch Objekte, manchmal sehr überlegt und aufwendig gestaltete Kunstobjekte. Ein sehr berühmter Literaturkritiker hat mal gesagt, ihn würde bei Büchern aber nur der Inhalt interessieren. Meine Kollegin Maike Rötzer, die hat mit zwei Frauen gesprochen, die das schon von Berufs wegen anders sehen müssen, mit zwei Buchgestalterinnen. Sie fängt aber an mit dem berühmten Kritiker.
Marcel Reich-Ranitzky meinte 2005, mich interessiert die Literatur, nicht das Buch. Ist das Buch wirklich bloß eine belanglose Kiste für Literatur? Zwei Deckel, zwischen denen eine lose Blattsammlung zusammengeheftet ist? Warum aber greifen wir unter den unzähligen literarischen Texten ausgerechnet das eine Buch heraus? Warum springt es uns an?
Mir geht das so, dass ich hängen bleibe, wenn die Bücher schön gestaltet sind. Das ist die erste Prämisse. In der Reihe, die ich herausgebe, versuchen wir bei jedem Band, den wir machen, die Materialien zu wechseln und auch zum Thema passend Materialien zu suchen. Also es gibt Themen, da passt ein Leinencover zum Beispiel wahnsinnig gut. Und ansonsten benutze ich gerne Pappcover, Papiercover. Ich beschichte nicht so gern mit Plastikmaterialien.
Sagt Kat Menschik, die derzeit wohl gefragteste Buchgestalterin und Illustratorin, die ihre eigene Buchreihe Lieblingsbücher herausgibt. Auch für Judith Schalansky, Autorin und Buchgestalterin der Reihe Naturkunden, ist das Material eines Buchs wesentlich.
Es gibt natürlich den Moment im Buchladen, wenn einem etwas tatsächlich ins Auge springt, einem auffällt, und dann kommt aber ganz schnell die Hand ins Spiel. Das Buch ist eben nach wie vor ein Medium, was wir mit den Händen festhalten. Da ist entscheidend für mich zum Beispiel die Haptik des Papiers, natürlich auch die Haptik des Einbandes. Ist es was Glänzendes, was Abweisendes? Ist es schmutzempfindlich? Ist es Leinen, was ein sehr angenehmes, natürliches Material ist? Wie liegt es in der Hand? Ist es was, was sich mit erwärmt? Es gibt auch Bücher, die teilweise kalt bleiben.
Ein E-Book hat keine individuelle Haptik, kein speziell auf den Text zugeschnittenes Material. Es liefert eben bloß den Text, die Literatur. Liegt aber nicht genau darin der Grund, dass der Anteil des E-Books am Gesamtbuchumsatz in Deutschland bei bloß 6% stagniert? Dabei sollte das E-Book das Buch einmal ablösen.
Naja, es ist ganz interessant. Seit ich Bücher mache, bin ich eigentlich heimgesucht von den Unkenrufen. Das Buch, das Gedruckte sei tot. Das höre ich jetzt seit 15 Jahren mindestens.
Aber das Buch hat sich seit dem 15. Jahrhundert einfach bewährt. Viele Elemente stammen noch aus der Antike, als die Papierrolle abgelöst wurde. Die Vorteile lagen schnell auf der Hand. Man kann wild hin und her blättern, die Seiten sind geleimt oder geheftet, der Einband gibt Halt, die Seitenzahlen Orientierung. Auch die Formate haben sich bewährt.
Mir war es wichtig, Formate, die schon lange existieren, wiederzubeleben. Das ist nämlich das Aufregende in der Buchgestaltung, dass man aus der Tradition wunderbar schöpfen kann und sie immer wieder wiederbeleben oder auch beschwören kann. Und das war in diesem Fall tatsächlich klassische alte Formate zu nehmen, nämlich das Kleinoktav, das Oktav, das Großquart und den Folioband. Und die haben dann bestimmte Größen. Und mir ging es darum, diese unterschiedlichen Formate zu bespielen. Und zum Beispiel beim Kleinoktavformat, das ich für die Tierporträts ausgesucht habe, das ist ein handliches, kleines, ein bisschen größer als eine Postkarte, ein Format, was so was ganz Beiläufiges hat.
Neben dem Format treffen die Gestalterinnen und Gestalter weitere Entscheidungen über den passenden Umschlag, das Papier, die Schrifttype, das Satzbild und das Verhältnis von Schrift und Illustrationen.
Ich finde wesentlich eine ganz griffige, präzise Idee für die Gestaltung dieser einen Geschichte zu haben. Und ich bemühe mich auch bei jedem Band, den ich mache, eine andere Idee zu haben, so eine Grundidee für dieses Buch. Und das betrifft dann die Farben, die ich benutze, vielleicht die Technik, in der ich arbeite, die Formate, in denen die Illustrationen sich durch das Buch ziehen.
Die Schrift des literarischen Textes selbst muss für Kat Menschik allerdings Ruhe vermitteln.
Es gab immer wieder Schriftstreitereien in der Geschichte, welche Schrift am lesbarsten ist und ob es dann vielleicht gar nicht nur die Frage der Schrift ist, sondern auch die Frage des Verhältnisses zwischen Schwarz- und Weißraum.
Erst wenn alle Elemente eines Buchs stimmig sind, Format, Papier, Umschlag, Satzspiegel, Schrift, Illustrationen, geraten die Leserinnen und Leser in die Welt hinter den Wörtern.
Wir erleben das alle natürlich auch in dem Moment des Lesens, dass wir vergessen, dass wir ein Buch in den Händen halten. Und das ist das, was doch auch magisch ist. Und das stellt sich dann doch erst dann ein, wenn Typografie, Gestaltung so angemessen sind, dass sie einen gar nicht stören.
Die Antwort der Buchgestalterinnen auf Marcel Reich-Ranitzkys Bemerkung, ihn interessiere das Buch nicht, nur die Literatur, lautet also, man kann das eine nicht vom anderen trennen. Das Buch ist die Gestalt der Literatur.
Ein Ausflug in die Welt der Buchgestaltung von Maike Rötzer. Und mehr zu Bücherthemen gibt es jederzeit in der DLF Audiothek App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir möchten Ihnen jetzt ein Buch der schwedisch-israelischen Autorin Cordelia Edvardsson vorstellen. Gebranntes Kind sucht das Feuer, heißt das Buch. Das ist 1986 schon einmal in Deutschland erschienen. Jetzt wurde es wiederentdeckt von einem prominenten Schriftsteller, von Daniel Kehlmann. Er hat auch ein Nachwort für die Neuübersetzung des Buches geschrieben. Und für uns hat das Buch der Kritiker Wolfgang Schneider gelesen. Guten Tag, Herr Schneider.
Guten Tag.
Wie ist denn Daniel Kehlmann, also das ist ja bald 40 Jahre her, dass das Buch schon mal da war. Wie ist er jetzt auf Cordelia Edvardsson gestoßen?
Also er hat den Elisabeth Langgässer-Preis erhalten und musste eine Dankesrede halten. Da hat er sich dann mit den Werken Langgässers beschäftigt, die ihm doch ziemlich angestaubt erschienen. Dabei ist er dann aber auch auf dieses Buch der Tochter von Langgässer gestoßen, das eben lange vergriffen war. Und das hat ihn in den Bann gezogen, nicht nur als bedeutendes literarisches Dokument des Holocaust, denn Edvardsson wurde als 15-Jährige nach Auschwitz deportiert, sondern eben vor allem auch als Geschichte eines unerhörten Mutter-Tochter-Dramas. Elisabeth Langgässer war Halbjüdin und dennoch anfangs Hitler-Anhängerin. Es war ein Schreibverbot über sie verhängt und sie hatte die 1929 geborene uneheliche Tochter Cordelia, die wegen ihres jüdischen Vaters damals eben als sogenannte Volljüdin galt. Also man kann sagen, äußerst heikle Rahmenbedingungen für eine Kindheit.
Und in dem Buch geht es um dieses Mutter-Tochter-Drama, also auch um die Kindheit in den 30er Jahren?
Genau, also die erste Hälfte, das ist so eine sensible Beschreibung einer Berliner Kindheit im Zeichen zunehmender Verunsicherung. Da ist diese Geheimniskrämerei um ihre Herkunft. Dann ist Cordelia stolz auf die Schriftstellerei und Märchenerzählkunst der Mutter. Sie begreift aber gar nicht, dass sie von ihren Publikationen nicht reden darf, auf keinen Fall. Grund ist natürlich dieses Schreibverbot. Unverständlich für sie auch, dass ihre Begeisterung für den BDM, also den Bund Deutscher Mädchen, zu Hause ganz harsch abgeblockt wird. Also Langgässer versucht, so eine unbeschwerte katholische Kindheit zu inszenieren, das ist aber zum Scheitern verurteilt. Also fast grotesk erscheint zum Beispiel Langgässers Versuch, in Absprache mit der Schulrektorin ein Delikt zu konstruieren, durch das sich Cordelia ihren Verweis von der Oberschule erklären kann, ohne ihn als das zu begreifen, was er eben wirklich ist, nämlich eine antijüdische Maßnahme. Also dieses Mädchen spürt immer mehr, dass es ein Stigma trägt und dass der Boden unter ihr schwankt. Und ab 1941 treibt dann eben die verschärfte Judenverfolgung sie regelrecht aus dem Schutzraum der Familie hinaus.
Und wie hat sich Elisabeth Langgässer dann verhalten, als ihre Tochter unmittelbar von der Deportation bedroht war?
Ja, also sie hat es mit einer List versucht. Sie ließ Cordelia von einem spanischen Ehepaar adoptieren und durch die spanische Staatsbürgerschaft war sie erstmal geschützt. Aber dann gab es eine Vorladung von Mutter und Tochter zur Gestapo und das ist die beklemmendste Szene dieses Buches. Der Beamte droht Langgässer eine Anklage wegen Hochverrats an, falls die Tochter nicht die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptiert, wodurch sie dann eben wieder unter die deutschen Rassegesetze fallen würde. Also das ist eine ganz perfide Zwickmühle. Die 14-Jährige beschreibt, also sie beschreibt, wie sie als 14-Jährige den Schmerz in den Augen ihrer Mutter sieht. Es gibt für sie keine Wahl und sie unterschreibt und stimmt dann quasi ihrer eigenen Deportation zu, zunächst nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz, wo sie für Josef Mengele Listen führt.
Und wenn Sie von, wenn Sie sagen, die Tochter hat den Schmerz in den Augen ihrer Mutter gesehen, also das Buch ist jetzt keine Anklage der Mutter, wenn ich das richtig verstehe, oder doch?
Naja, ganz eindeutig ist es nicht, aber natürlich hat sie dieses Verhalten der Mutter aus ihrer Perspektive damals als schweren Verrat auch empfunden. Ne? Also es ist ja eine tief verankerte Moral, dass sich Eltern für die Kinder opfern und nicht umgekehrt. An einer Stelle des Buches beschreibt sie, wie eine Mutter in Auschwitz aufgefordert wird, ihre kleine Tochter im Stich zu lassen, um sich selbst zu retten. Diese Mutter weigert sich und geht dann gemeinsam mit der Tochter in die Gaskammer. Und das Kind trabt vertrauensvoll neben ihr her, heißt es da. Also das ist schon unmissverständlich. Allerdings finde ich, dass wir als Nachgeborene es uns nicht so leicht machen können mit einer Verurteilung von Langgässer. Also Kehlmann zum Beispiel wirft ihr im Nachwort Narzissmus und Egozentrik vor, aber die Drohung eines Hochverratsprozesses mitten im Krieg, also das war schon ernst zu nehmen. Und Langgässer hatte auch noch andere kleine Kinder aus ihrer Ehe. Sollte sie die im Stich lassen? Also das war auch eine Zwickmühle. Ne? Und sie musste ab 1942 Zwangsarbeit leisten und ist dann mit 51 Jahren, also ziemlich jung, doch an einer schweren Krankheit gestorben. Also auch ihr Schmerz wiegt schwer. Das kommt mir bei Kehlmann ein bisschen zu kurz.
Mhm. Und in diesem Buch von Cordelia Edvardsson, also konzentriert sich das ganz auf diese Geschichte während der Nazizeit oder geht sie auch im Erzählen darüber hinaus? Also erzählt sie auch, wie sie weitergelebt hat mit diesem Trauma?
Ja, es gibt am Ende noch so ein paar Kapitel, die sich mit ihrem späteren Leben in Schweden und Israel beschäftigen und mit der schweren psychischen Belastung. Also diese während der ganzen Kindheit verunsicherte, ausgehöhlte und später im Lager regelrecht ausgelöschte Identität wieder zusammenzusetzen, das war natürlich eine Aufgabe fürs Leben und sagt ja einiges, dass sie 4 Jahrzehnte brauchte, bis sie dieses Buch schreiben konnte. Also sehr empört hat sie, wie leichtfertig die Deutschen über das Tagebuch der Anne Frank schluchzten, wie sie schreibt. Also Katharsis zu einem viel zu billigen Preis, lautet da ihr Urteil.
Und wie ist dieses Buch eigentlich geschrieben und wie ist es jetzt neu übersetzt worden?
Also es ist ja ein Roman, aber ich verstehe diese Bezeichnung Roman hier vor allem als Hinweis auf wirklich hohe literarische Qualitäten. Es ist natürlich eine Autobiografie eigentlich. Also es ist außerordentlich verdichtet, in so einer lakonischen, zugleich aber auch sehr bildstarken und expressiven Sprache geschrieben, die dank dieser wirklich sorgfältigen Neuübersetzung von Ursel Allenstein nun auch auf Deutsch zur Geltung kommt. Also wirklich eine bedeutende Wiederentdeckung.
Das Buch Gebranntes Kind sucht das Feuer aus dem Schwedischen. Wie gesagt, von Ursel Allenstein übersetzt. Das Buch von Cordelia Edwardson mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Im Hansa Verlag ist das erschienen. Vielen Dank an Wolfgang Schneider. Vor einigen Wochen hat eine Buchhändlerin aus Rostock hier in der Lesart den Roman Gittersee von Charlotte Gneuss empfohlen. Und jetzt habe ich einen Hamburger Buchhändler am Telefon, Frank Menden von der Stories Buchhandlung in Hamburg. Und interessanterweise liegt dem dieser Roman auch am Herzen. Hallo Herr Menden.
Hallo Herr Mayer.
Warum wollen Sie denn Gittersee von Charlotte Gneuss empfehlen?
Weil es, finde ich, eins der besten Bücher tatsächlich in diesem Jahr ist. Das steht ja auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und ich hoffe sehr, dass wir es auch auf der Shortlist wiederfinden werden.
Ja, und außerdem gibt es weitere Gründe.
Natürlich, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht in einen Redeschwall verfallen. Das Buch ist einfach hervorragend geschrieben und es begibt sich in der DDR. 1976 spielt es im Gittersee, dem titelgebenden Ort, ist ein Vorort von Dresden. Und im Mittelpunkt steht Karin, die ist 16 und die gerät durch Liebeskummer und auch durch familiäre Probleme so ein bisschen ins Straucheln. Und zwar ihr Freund Paul, der fragt sie eines Tages, ob sie mit ihnen in Urlaub fahren will. Sie verneint es, sie muss auf ihre kleine Schwester aufpassen und erfährt dann, dass Paul in den Westen geflohen ist. Und daraufhin, ein gut aussehender Mann meldet sich bei ihr, Wickwalds heißt er, und er beginnt, sie so ein bisschen auszufragen. Und sehr schnell wird klar, dass dies ein Stasi-Mitarbeiter ist, der Karin als IM anwerben will. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen. Dieses Buch hat einen wunderbaren Spannungsbogen und vor allem hat es ein Ende, das man nicht vergessen wird. Das kann ich garantieren.
Gittersee von Charlotte Gneuss. Und Ihre zweite Empfehlung, die heißt wie ein bekanntes Lied, in dem sich alles wiederholt und von vorne anfängt. Ein Hund kam in die Küche, heißt der Roman. Worum geht es in dem Buch?
Also ich kann vorab nur sagen, dass wenn man dieses Buch gelesen hat, einem dieses Lied man in einem gewissen Grauen, ehrlich gesagt, hören wird, weil es spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Also wir sind 1942 in Südtirol. Und da mussten sich die Südtiroler Familien ja entscheiden, wollten sie heim ins Reich nach Deutschland oder sollen sie nach Italien, nach Süditalien umgewiedelt werden. Die titelgebende Geschichte und der Erzähler ist Ludi, ein 11-jähriger Junge, dessen Vater, Mutter und der Bruder entschließen sich, nach Deutschland zu gehen. Der Vater ist komplett begeistert, meldet sich auch direkt nach der Ankunft bei der Armee, wird eingezogen, die Mutter und die beiden Söhne bleiben zurück, aber auch Hanno, der andere Sohn, der ist körperlich und geistig behindert, wird weggeschickt. Man sagt, in eine Klinik, dort soll ihm richtig geholfen werden, soll er richtig gesund werden. Aber Hanno wird nicht wiederkommen und auch der Vater kommt eine lange Zeit nicht wieder. Und wir beobachten das alles aus dem Blickwinkel dieses 11-jährigen Jungen Juludi, der langsam erwachsen wird. Und obwohl die Familie sich irgendwann wieder treffen wird, außer des einen Bruders, weiß man einfach, dass sich alles verändert hat für diese Menschen. Alles hat sich verändert. Der Schrecken des Krieges ist in jedem sehr, sehr deutlich, hat sich niedergeschlagen. Und ich finde, dieses Buch zeigt auf eine ganz leise und ruhige Art und Weise die Grausamkeit des Krieges und was Verlust für jeden Einzelnen bedeutet.
Der Roman Ein Hund kam in die Küche von Sepp Mall im Leikam Verlag ist das Buch erschienen. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns von einem britischen Schriftsteller, diesmal von Jonathan Coe. Bourneville heißt der Roman. Und Bourneville, die Stadt gibt es wirklich, das soll die britische Schokoladenhauptstadt sein. Geht es denn um Schokolade in dem Roman?
Es geht tatsächlich auch um Schokolade, weil Bourneville ist tatsächlich um die Cadbury Schokoladenfabrik herum gebaut worden, die auch der größte Arbeitgeber in diesem Ort ist. Und im Zentrum steht eine Familie, die Familie Lamb und Mary Lamb, die wir begleiten von 1945 bis 2020. Die ist der Mittelpunkt. Sie wissen erst, als ist sie als Kind, dann wird sie Ehefrau, dann später Mutter und Großmutter. Und am Beispiel von dieser Familie zeigt eigentlich Jonathan Coe sehr genau die Zerrissenheit der Briten. Er nimmt sich 7 einschneidende Ereignisse raus, die Krönung Elisabeth II. Zum Beispiel, Wembley 1966, das legendäre Fußball-Endspiel, und zeigt einfach daran, wie sich Nationalismus, latenter Rassismus breit machen in diesem Land und dass einfach diese Ereignisse, die eigentlich ja die Familie und die Briten einigen sollten, aber genauso dazu geeignet sind, Familien und auch die Nation zu spalten. Und das Ganze macht er so mit so viel Humor, sehr berührend und auch sehr melancholisch. Also ich fand, es ist ein ganz wunderbares Buch, das so ein bisschen mosaikmäßig daherkommt, aber so flüssig zu lesen ist und wirklich ein ganz großer Spaß.
Sie sagten 7 große Ereignisse. Könnte man sich vorstellen, dass das sehr in die Breite geht? Geht es aber gar nicht. Also hat 400 Seiten, ist schon was, aber kein völlig ausuferndes Erzählen. Ne?
Nein, gar nicht. Es ist wirklich sehr knapp und geht immer auf diese Ereignisse sehr genau ein und springt irgendwie dann zwischen den Zeiten natürlich ein bisschen hin und her. Aber es bleibt immer sehr bei den Figuren und man findet sich immer zurecht, trotz der Zeitsprünge. Es ist überhaupt nicht so, dass man denkt, oh Gott, wo war man jetzt wieder? Es ist wunderbar, kontinuierlich zu lesen und sehr stringent erzählt.
Bourneville, der neue Roman von Jonathan Coe. Die dritte Empfehlung von Frank Menden von Stories, die Buchhandlung in Hamburg. Haben Sie herzlichen Dank und einen schönen Tag nach Hamburg.
Vielen Dank, Herr Mayer, für Sie auch.